Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Wir hatten eine Woche Abstinenz, Lennart. Wir haben jetzt zwei Wochen aufzufüllen.
Was genau aufzufüllen?
Boah, einiges an Inhalt. Also kurz zur Erklärung, du warst nicht da und ich war aber auch komplett krank. Also ich war zum ersten Mal krank. Also, ja, das ist das ewige Krankthema, ja, aber ich war zum ersten Mal... Erstmal in diesem Winter krank und ich war zum ersten Mal seit 4 Jahren so krank, dass ich wirklich nicht arbeiten konnte. Es war nur ein Tag oder zwei, aber ich muss sagen, seit 4 Jahren keine Krankheit, die mich so erwischt hat, wo ich wirklich Kreislauf habe nur beim Vegetieren.
Krass. Das heißt also, erstmal. Das ist lustig, dass mir das jetzt gerade mal erst auffällt. Wir haben dieses alljährliche Mi-Mi-Mi schon wieder krank nicht gehabt. Das war viel weniger. Ich war auch irgendwie weniger krank. Ich bin anders krank.
Ich habe du sagst jedes Mal, es bricht nicht aus.
Ja, ich habe da irgendwas, aber ich weiß nicht was. Ich bin so 3% krank.
Junge,
also entweder ballere ich mittlerweile so viel Immunsticks, dass das, und dann weiß ich nicht, ob es gut ist.
Ja, ja, sehr gut.
Dass das sich so lange zieht, aber ich total fit eigentlich bin. Ich kann auch so ein bisschen Sport machen, habe da auch nicht erhöhte Herzfrequenz oder sowas, gar nichts. Aber ich denke mir so, irgendwas stimmt nicht ganz.
Das sogenannte,
wird das so krass unterdrückt.
Ja. Du unterdrückst das sogenannte Aktionspotenzial, das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Eigentlich, es ist die Frage, ob das jetzt sinnvoll ist. Du hast so eine latente Mikrokontraktion, aber so richtig kommt halt nicht.
Und da frage ich mich, ob es gut ist oder nicht, aber wir hatten echt weniger Krankheiten, diesen Winter.
Das ist absolut richtig. Ich muss auch sagen, ich habe irgendwie vor 2 Jahren, glaube ich, mal eine richtig heftige Phase gehabt und gefühlt seitdem, keine Ahnung, ich klopfe jetzt nicht auf Holz, weil ganz ehrlich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich dann mit allem erstmal gewappnet für die nächsten Jahre und ich glaube, also letztes Jahr auch nur einmal oder so und dieses Jahr jetzt, wie gesagt, einmal jetzt weggeschossen. Ich kann auch gleich erklären, warum, weil es ist wirklich ganz klar runterzubrechen, wo es herkommt. Das ist kein Zufall, aber es kommt mit dem ganzen heutigen Thema zusammen.
Das Thema kannst du ja natürlich schon mal nennen. Also damit
Also wir sprechen heute nämlich über die Hit-Block-Periodisierung. Wenn ihr dazu mehr auch visuell haben wollt, wie ich das gemacht habe, ist das Video dazu auch seit gestern öffentlich. Könnt ihr nochmal auschecken, mal sehen, was ich gemacht habe. Und heute sprechen wir...
Es ist jetzt öffentlich.
Es ist öffentlich, genau. Lange war es unter Verschluss, jetzt ist es öffentlich an die
die Lörr-Files sind jetzt endlich öffentlich auf YouTube zu sehen.
Ganze einzelne Verbindungen miteinander ziehen, wer da mit wem...
Welche Einheit mit welcher Einheit kombiniert wurde und warum du dich da so aus dem Leben geschossen hast.
Wenn Einheit A, dann Ergebnis B mit tiefliegenden Augen C. Könnt euch gerne die Files anschauen. Und wir sprechen heute über die Effekte von Hitblock-Periodisierung, wieso das Ganze, welche Studien gibt es dazu und was das eigentlich mit uns zu tun hat.
Okay, und ansonsten sprechen wir noch mal so ein bisschen über, was passiert ist in den letzten Wochen. Wir haben ein paar Rennen zu recappen, da gehen wir ganz schnell durch. Lukas, du hast schon gesagt, mega viel hast du nicht gesehen. Ich habe mir die Rennen alle so ein bisschen angeschaut. Ansonsten Thema Santaval, erstes Gravel-Rennen der Saison. Und Ötztaler ist auch gerade brandheiß, obwohl es erst Februar ist. Aber ich würde sagen, wir gehen mal der Reihe nach durch. UAE Tour ist der Start. Erste Etappe wurde, glaube ich, auch verkürzt wegen des starken Windes. Zweite Etappe Zeitfahren. Erste Etappe ist dieser, wenn du dich erinnerst, dieser Sprint, den man von der Seite filmen kann, wo es so leicht berghoch geht. Ja. Dieses Ekels-Ding. Letztes Jahr hat Jonathan Milan gewonnen. Dieses Jahr ein weiterer Weltklasse-Sprinter mit Isaac Del Toro.
Das ist auch wieder einer dieser Ergebnislisten. Del Toro, Case Bohl, Antonio Tiberi.
Case Bohl, genau. Case Bohl, super stark, muss ich sagen.
Ja.
Antonio Tiberi zeigt danach, 2 Tage später, dass der Typ richtig Dampf hat, gewinnt die Bergankunft vor Isaac Del Toro. Die war super strange. Also wir skippen vielleicht erstmal das Zeitfahren.
Hast du dieses kurze Reel gesehen von Velon, glaube ich, als die eingeblendet haben, die Daten von Del Toro, die ja live fährt, als da so steil hochging?
Junge!
Die sind ja wirklich so 10, 11 km/h, aber halt 500 Watt da stehen die ganze Zeit. Ne?
Ja, also, das Ding war übel
stark. Ist da geault. Guck dir das nochmal an. Das sieht so, also wirklich, ich habe Krämpfe beim Zusehen.
Ja, Krämpfe, super Stichwort. Also Zeitfahren gewinnt Remco. Am nächsten Tag geht es berghoch. Also es war eine super strange Bergankunft. Del Toro fällt unten einfach so komisch ab. Oder war irgendwie die ganze Zeit hinten. Fällt dann so halb ab oder fällt sogar richtig aus dem Main Peloton ab. Und vorne fährt Remco so rum, als wäre es nichts und springt sogar so ein paar Lücken zu. Und irgendwann sackt er immer weiter hinten durch, und dann vielleicht fällt er hinten raus gleichzeitig. sah man schon Isaac Del Toro, der ist zwar weit hinten, aber der fährt nach vorne durch. Also der hatte Zug auf der Kette, hat Leute überholt.
Sein Momentum war auf seiner Seite.
Ja, und fährt in das Feld rein. Und dann sieht man hinten Remco rausfallen mit Krämpfen, schlägt sich so auf den Oberschenkel.
Ah, okay.
Also keine Ahnung, ob die Hitze ihm dazu schaffen gemacht hat, der wahrscheinlich. Krämpfe können ja sehr, sehr viele Gründe haben. Ich habe auch so ein stranges Video bei Insta reingespielt bekommen von so einem Biomechaniker, der genau erklärt hat, in 30 Sekunden wusste der genau, dass das Bikefit scheiße war.
Das der Typ, der auch tags zuvor das Bikefit von Del Toro diskutiert hatte? Das
ich glaube schon, ja,
und genau. Dann halt Remco in den Himmel gelobt hat?
Ja, genau. Und dann
am letzten Tag war so eine aerodynamische Position
auf dem Straßenrad, ist dann auch nicht gut wirklich für steile Anstiege, weil der Hüftwinkel hier und mir fehlt die Expertise, das zu beurteilen, aber erschien mir so ein bisschen zu easy.
Genau, kann ja stimmen irgendwo, aber er bringt ja sonst auch in der Position Leistung. Ist ja nicht so, als wäre es jetzt schon immer so am Klemmen und jedes Mal das gleiche Szenario.
Fährt seit 8 Milliarden Jahren Specialized-Fahrräder, ne? Und ich gehe mal davon aus, dass die da jetzt nicht den Sattel falsch rummontiert haben und die Position komplett geändert haben. Also das wird aus meiner Sicht relativ ähnlich sein.
Ja.
Plus, ich finde immer, wenn so Content hintereinander erscheint, so 3 Tage hintereinander, findet man sowas ganz Spezielles.
Ja. Ich finde das auch bei
der Zeitverposition von Isaac Del Toro. Und da haben wir das erkannt, am nächsten Tag erkennen wir wieder so ein Revolutionär.
Ja.
Dann steckt da meiner Meinung nach meistens nicht sowas ganz Revolutionäres hinter. Ja.
Da sind wir schnell in der Guru-Straße.
Genau.
Ich fand das Del Toro-Video auch so, er hat ein paar Punkte angemalt, so mit ein paar Linien. Aber er nimmt da auch die letzten 5 Meter vom Zeitfahren wie Del Toro, und das wissen wir halt auch, da drüber ault über die Ziellinie. Ja, okay, stimmt schon, aber natürlich fährt der auf den letzten Meter mit so einem.
Die Kommentare waren geil. Bei dem Remco-Video war so ein Kommentar: Bro, von dem Schnitt kriege ich Epilepsie oder so. Weil der Typ halt da 1000 Schnitte, diese Linien
und alles rein. Manche übertreiben es auch so ein bisschen mit dem Epilepsie-TikTok-Style.
Genau. Aber zurück zum Ergebnis. Ja. Tiberi fährt dann irgendwann als da hinten. Der hat so ein Vakuum getroffen zwischen Remco fährt nicht mehr schnell hinterher und Del Toro ist noch nicht vorne am Feld. An dem Zeitpunkt ist der irgendwo vorne raus. Auch Felix Gall war eine Zeit lang vorne. Also es war so eine Gruppe, die dann auch nach und nach eingeholt wurde. Also Luke Plapp, Felix Gall, dann Antonio Tiberi. Und ich glaube auch Hero Tejada waren vorne. Und Del Toro kommt nochmal richtig nah ran, aber der Tiberi hält es auf jeden Fall gut weg. Also der hat echt keine schlechte Form, muss man sagen. Und war auch schon in Valencia Vierter. Und sieht so aus, als könnte der in diesem Jahr, der ist ja auch erst 24, nochmal einen Schritt gehen.
Ich sagte, wenn der Del Toro weniger bei der Hüfte hinten raus gewackelt hätte, dann hätte er den noch gekriegt.
Ich denke auch.
Aus aerodynamischen Gründen ist das nicht ideal, wenn du da so rotationale Windkräfte erzeugst.
Daran hattet ihr legen, würde ich mal sagen. Genau, das heißt, das war so die Bergankunft dort. Ich fand sie ein bisschen weird anzuschauen. Aber
warst du nicht richtig gefreut vorher? War das nicht der neue Jebel, den du sagtest?
Der steile Jebel,
Der steile Jebel.
Der war's.
Der steile Jebel.
Und und ansonsten nochmal ein Jonathan Milan-Sieg vor Ethan Vann und seinem Bruder Matteo, der bei Groupama fährt. Da haben so 2 Henker am Lenker gerissen. Das war ganz witzig zu sehen. Und ich habe mich dann auch gefragt, du hast ja schon immer so Brüderpaare mal gehabt.
Ja.
Aber noch nie so 2 Brüder, die sich dann im Fall der Fälle gegenseitig auch so richtig wegwichsen müssen im Finale. Ja.
Und jetzt,
wie gehst du damit um?
Ja, das ist interessant.
Du siehst so, da ist mein kleiner Bruder. Aber da ist jetzt auch eine Lücke, da passt nur einer durch.
Das ist schon
weird. Also das ist weird, weil du hast die Schleckbrüder gehabt.
Ja, ja. Aber die sind ja nicht gegeneinander.
Ja, die sind halt Bergfahrer. Ne?
Genau. Und
die sind meistens in einem Team gefahren. Oder glaube ich, immer in einem Team.
Boah, ich glaube aber nicht immer. Warte.
Gute Frage. Ich meine,
Leopard-Zeiten mal ganz kurz. Egal.
Nee. Also dann Saxo Bank, dann Leopard.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, ich glaube aber auch, dass es dann weiterging. Aber egal, du hast auf jeden Fall einen anderen Fahrertyp und meistens im gleichen Team.
Ja. Wogegen
du jetzt Sprinter
in
unterschiedlichen Teams. Boah. Weiß nicht, ob man da Weihnachten vielleicht ein bisschen Streit hat.
Ja, oder?
Boah, ey Junge, weißt du noch, Egidoro, Etappe 7. Ich hätte die gehabt.
Das?
Doppelter Schlüsselbeinbruch.
Oh Gott, ey.
Kriegst auch so einen wütenden Anruf von Mutti, den du deinen Bruder ins Gitter geschickt hast. Kriegst eine gelbe Karte von der Jury.
Du kriegst wütenden Anruf von der Mutti. Ja, aber weil auch der Bruder angerufen hat bei Mama.
Genau, Mama.
Jonathan hat mich in die Gitter geballert, ich schwör.
Hat mich bei 60 ins Gitter geschickt.
Che schifo, cazzo.
Das fand ich, das kam mir einfach nur, weil ich mir das angeguckt habe und dachte mir so, ah ja, okay, er fährt am Hinterrad. Ja, was denn, wenn die immer gegeneinander fahren müssen mal. Milan gewinnt dann heute nochmal eine Etappe, das habe ich noch nicht geschaut. Und gewinnt da vor Erlen Pikra und Matteo Manlucelli. Die Etappe sah relativ straightforward aus, also relativ flach.
Ja.
Die haben auch eine gute Truppe da, muss man sagen, vom Lead aus. Ich glaube, so ein Max Walscheid passt dann natürlich wunderbar vor so einen Simone Consonni, der sich denkt, geil, ich bin in so einem Sandwich und so Hühnen. Und ich glaube, das ist ein guter Zug. Wenn der funktioniert, dann haben da wenige andere eine Chance. So viel zu UAE.
Ich habe gerade nur die Ergebnisse aufgemacht von heute. Ich habe noch keine Ergebnisse gesehen. Ich sehe gerade Johann Jacobs und Matteo Milan, Groupama FDJ, eigentlich mit 10 Sekunden, aber auf Platz 100, vorletzter und letzter.
Vielleicht
gab es genau
die Situation, genau das heute. Und ich habe es noch nicht gesehen. Okay, dann springen wir mal zu der anderen Rundfahrt. Also ich habe mich generell lustigerweise sehr auf diese UAE-Bergankunft gefreut, weil ich wollte mal wissen, wie es so Remco drauf gegen Del Toro. Leider kam es nicht so richtig zum Duell. Und dann finde ich auch die Agave-Bergankunft in Foya ganz interessant. Ist aber ein anderer Weg hoch gewesen, eine andere Seite. Die sind sie bisher noch nicht gefahren. Die war so ein bisschen steil, flach. Aber generell, glaube ich, recht unangenehm zu fahren, das Ding. Paul Sexas gewinnt vor Juan Ayuso und Joao Almeida. Was ich interessant finde, ist, dass wir Florian Lipowitz auf 11 haben mit 31 Sekunden Rückstand. Und ein Oscar Onley, das sind ist Vierter mit 4 Sekunden Rückstand. Die sind letztes Jahr bei der Tour so gegeneinander gefahren. Aber ich finde, man sieht das relativ gut hier, dass es schon irgendwie auch andere Fahrertypen sind, die beiden. Und Oscar Onley hatte eine sehr gute erste Tourwoche.
Ja.
Und ich glaube so, einige sind jetzt schon wieder so ein bisschen nervös. Oh, der Lipowitz Elfter.
Ja.
Aber ich finde, das muss man auch so ein bisschen einordnen.
Ich setze mal kurz meine deutsche Brille auf.
Ja, genau. Die ARD. Lipowitz nur Elfter, aber bester Deutscher.
Genau so. Irgendwie sowas. Oder alle anderen fahren schneller als sonst. Tour-Podium-Aspirant wird
Tour-Dritter nur Lipowitz enttäuscht in der Algarve. So eine Eurosport-Überschrift.
Ja. 10 Fahrer können nicht wirklich schneller gewesen sein. Irgendwas geht mit nicht richtig dringend zu. Aber ich wollte auch sagen, Lipo ist ja auch so ein typischer Fahrer, der, haben wir ja schon gesagt, auch mit der Folge mit
Peter Leo.
Peter, genau, sorry, jetzt hänge ich mich auf den Schlauch. Der ist halt ein Fahrertyp, der halt so fatigue-resistant, ermüdungsresistent über die 3 Wochen hinweg auch funktionierte. Das natürlich jetzt auch, und das haben wir immer, jedes Jahr, die ersten Rundfahrten, die ersten Bergankünfte, das haben wir auch bei einem Jonas gesehen, das haben wir auch bei dem Pogacar teilweise mal gesehen, aber eher bei anderen Fahrern. Dann ist so eine einzelne Bergankunft der zweiten Etappe der Algarve-Rundfahrt halt noch nicht ausschlaggebend für eine 3-Wochen-Rundfahrt nach am Ende der Alpen oder die Pyrenäen. Und ich denke auch,
ganz unabhängig davon, dass es halt eher ein ganz anderer Effort ist.
Ja, genau.
Also es ist ein On-Off-Effort, ja, der Anstieg, und der ist recht kurz. Also das sind keine 30 Minuten, sondern das sind, was werden es gewesen sein? Es werden so 12 Minuten bis 15 Minuten gewesen sein, intermittierend. Und
mit genau kaum einer Vorbelastung so richtig.
Genau, das ist gar nicht so sein Ding, diese Art von Bergankunft.
Deswegen beruhigen wir uns alles mal wieder. Alles ist gut.
Was ich interessant fand an der Stelle noch, in Brandon McNulty stürzt und verliert die Kette berghoch, relativ weit unten. Ich meine, er war es, ich bin mir ziemlich sicher. Mhm. Und er wird trotzdem 15. mit 37 Sekunden Rückstand. Nur 6 Sekunden hinter Florian Lipowitz, obwohl er gestürzt ist. Wenn er es war, ich bin mir ziemlich sicher, zumindest haben die Kommentatoren es gesagt, dann ist das eine ziemlich starke Leistung, da nochmal so nach vorne zu fahren. Ansonsten
Timmen Arensmann auch mit
34. Genau, ich fand auch Jano Wieder ist recht interessant, weil der ist letztes Jahr schon eine extrem gute Saison in der U23 gefahren und ein sehr großes Talent. Ist aber jetzt noch nicht so eingeschlagen, dass er sagt, hey, yo, Leute, hier bin ich. Ich fahre jetzt hier vorne sofort mit. Matthew Ricciatello wieder stark, nachdem er in der Provence schon ein gutes Rennen gefahren ist.
Und größte Legende, schwerste Bergfahrer der Welt. Atem nicht.
Wo ist Atem
nicht? Auf 23 mit 1,44.
Ja. Und dann, und das bringt mich zum nächsten Thema, Platz 24, Dylan van Baarle, 2 Minuten 4.
Ja.
Und
was ist los mit dem?
Der Mann kann wieder.
Ist das wieder das gute Jahr von Dylan?
Ja, ich glaube, das ist das nächste Thema, was ich besprechen wollte.
Ja.
Es gibt ja jetzt relativ viele so Berichte von Attila Walter, der das Team gewechselt hat. Oder auch von einem Dylan van Baarle, der gesagt hat, so hey, dieses starre System bei Wismar.
Ich mag, wo das jetzt hinführt.
Ja?
Da gibt es ein paar Spekulationen, was du jetzt machst.
Okay, dieses starre System bei Wismar, das war nichts für mich. Also wenn du Non-Responder warst für diese Trainingsmethodik, dann warst du halt im Arsch, dann hast du halt nicht, und du konntest nicht viel mitsprechen.
Mhm.
Und da wird jetzt ja so ein bisschen drüber spekuliert. Einige, es gab so eine Überschrift, das System bei Wismar ist nicht toxisch, hat irgendein Fahrer gesagt. Und dann gleichzeitig trennt sich Wismar oder der Coach von Jonas Vingegaard, wiederum keine Ahnung, aber da gehen halt auch Wege auseinander. Und das ist ein kleiner Umbruch im Coaching-System.
Ja, Zitat, after struggling to continue applying creativity and passion.
Ja.
Also,
was auch immer System. Das heißt.
Ja.
Kann völlig unterschiedliche Gründe haben, aber so ein bisschen auch, keine Ahnung, was mit einem Rücktritt von Simon Yates zusammenhängt, der auch einfach scheinbar die Lust am Sport verloren hat. Das hat sicherlich damit zu tun, wie starr auch ein Trainingsprogramm ist. Da scheint es relativ strikt zu werden und irgendwie gibt mir das so Sunweb-Vibes.
Ah.
Weißt du, das war ein niederländisches Team, was sich erst durchoptimiert und du hast die ganzen positiven Seiten dieses Durchoptimierens und irgendwann kippt das so ein bisschen und es geht auf der anderen Seite vom Berg wieder runter. Und wie so eine, wie heißt das, so eine Gaussische Normalverteilung.
Ach so, ja, das ist richtig.
Gehst du oben drüber?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, aber egal.
Ich glaube, dieser Vergleich hinkt so ein bisschen, aber es ist eher vielleicht so eine Kurve der Erkenntnis. So, vielleicht hast du einen steilen.
Das ist ein bisschen, hast als so einen Höhepunkt, am Ende kippt es halt wieder.
Ja, du hast so einen Betrieb, den du so stark durchoptimierst und durchperfektionierst, weil alle Systeme, alle Schritte quasi durchgeskriptet sind.
Es ist wie der Fettstoffwechsel, der bei der zu hohen Intensität dann auf Null geht. Die Fettstoffwechselkurve. Egal, auf jeden Fall, was ich sagen möchte.
Wissen wir gleich Fettwechselkurve.
Ist das, dort anscheinend durchoptimiert wird, so ein bisschen der Spaß fehlt und die Frage, die mir dann so kam, wie viel Flexibilität hat man eigentlich so als Athlet oder wie viel gibst auch du als Coach deinen Athleten, wie viel Flexibilität kannst du damit einbringen und wie viel Mitspracherecht?
Ja, macht Leute, macht. Ihr macht das super.
Okay. Fahrt einfach Rad.
Ich denke, das beantwortet vielleicht auch eine Frage vieler Athleten da draußen, die sich generell mit dem Thema Coaching beschäftigen. Ist das was für mich? Weil sie dann häufiger vielleicht mal zitieren, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich diesen Schritt gehe, dann hört der Spaß so ein bisschen auf. So als wäre man ab da quasi in der Situation, dass man noch Hausaufgaben macht und jedes Training muss so absolviert werden. Und da bin ich aber auch, da sind wir als Coaches eher so eine Art Sparring-Partner für die Athleten. Wir diskutieren gemeinsam, wo kann es hingehen im Weg. Und es gibt sicherlich Einheiten, die sind nachher, die kannst du vielleicht schön reden, aber sind wir ehrlich, so wird man sie nicht aufschreiben. Und das ist aber okay so, also, weil manche Einheiten, die du halt fährst, auch in der Gruppe auf Mallorca von mir aus mit ein paar Dudes da irgendwie die Berge hochscheppern, das hat irgendwo auch positive Effekte. Ich habe aber auch häufig zu Athleten gesagt, die das dann machen wollen, ja, lass uns das aber vielleicht auch einplanen, weil das einfach nur random reinzumachen, könnte halt auch die anderen Einheiten torpedieren. Deswegen lass uns das lieber geplant Freiheiten eintragen in dein Training, wo du halt mal schneller fahren darfst und so weiter, dann kann ich aber damit arbeiten und das Ganze halt wieder danach in eine andere Richtung bewegen, wenn ich sage, ich möchte ein paar Intervalle haben.
Ja.
Also ich denke, Coaching und Trainingsplanung an sich jetzt erstmal, nicht Coaching, aber Trainingsplanung an sich ist eine Kombination irgendwo aus strukturierten, evidenzbasierten Trainingsinhalten, weil sonst machst du halt nur Random-Kram, da brauchst du auch keinen Trainingsplan, aber auch gleichzeitig natürlich immer auch diese emotionale Komponente nicht zu vergessen, dass es auch Spaß machen soll und dass es auch dann irgendwo ein Mehrwert ist, wenn du halt mal andere Inhalte machst. Haben wir auch schon mal Diskussionen hier gehabt über die Drop Rides. Da findet man auch sicherlich positive Effekte. Und das ist so ein Abwägen. Aber jetzt mal die Klammer noch zu. Es kommt aber auch ein bisschen darauf an, auf welchem Level du unterwegs bist. Und ich würde auch zugeben, sollte eine Situation sein, kleiner Spoiler, ich bin jetzt demnächst nicht bei Wismar, also ich werde nicht das Team komplementieren und den Platz ersetzen. Aber würde ich diese Funktion einnehmen, würde ich aber auch zweimal nochmal überlegen, ob ich dann, hart gesagt, alles durchgehen lasse oder auch mich mehr einer Struktur bediene, weil es auch ein bisschen mehr geht. Also unserer Technik geht es auch sehr viel rum, aber da ist jetzt nicht 30, 40, 50 Stunden Invest in der Woche nur der sportlichen Leistungsfähigkeit geht da drauf.
Ja. Ja, ich glaube, das ist, wie du es schon sagst, das Ganze im Amateur- und ambitionierten Amateurbereich hast du ein bisschen Flexibilität und musst das Ganze, kannst als Coach dann einfach kompensieren, wenn irgendwo mal was in die andere Richtung geht, dass du noch grob auf Kurs bist und dort, glaube ich, kannst du bei dem Volumen dann relativ viel falsch machen, wenn du zu viel Intensität auch durchgehen lässt, beispielsweise. Mhm. Also wenn du jetzt auf dem Trainingsvolumen, das die haben und dem energetischen Umsatz in der Woche, dann, wenn es da zu intensiv wird, dann hast du natürlich die Gefahr, dass du irgendwann auch mal zockst.
Und dann hast du, genau, und dann hast du eigentlich eine sehr, sehr sinnige, logische, in sich geschlossene Begründung, warum Intensität da relevant sein sollte, warum man da aufpassen sollte. Und auf der anderen Seite hast du Van der Poel, der dann durch die Gegend atzt, so auch im Training.
Ja.
Und irgendwie alle auseinandernimmt, also nicht immer, aber schon darüber wird gesprochen und teilweise, weiß nicht, Nils Politt ja zitiert, im UAE-Team wirst du auch dann abgehangen, wenn du nicht dran bleibst. So, und dann torpediert quasi dieses Training diese eigentlich in sich schlüssige Argumentation.
Ja, ich glaube, das sind dann nochmal andere Responder.
Ja.
Und die Frage ist auch, wie viel fahren die wirklich auf die Art und Weise?
Ja.
Und sind es diese ein, zwei krassen Einheiten, über die dann auch jeder redet und man hat das Gefühl, das ist dauerhaft so. Das weiß man am Ende ja nicht genau.
Das ist die eine Einheit, die dann raussticht. Das ist die Johann Abrahamsen 20 mal 10 Minuten Einheit und die Pogacars stundenlang so ein Two-Einheit, die man dann am Ende dann auf Instagram, Social Media hinplatziert bekommt. Das stimmt schon. Ja. Und man muss auch sagen, wie du gerade sagtest, physiologische Super-Responder. Dann, wir haben mittlerweile auch schon rauskristallisiert im Radsport, wer ein solcher Super-Responder ist. So, und ein Van der Poel ist es, ein Pogacar ist es. Im Triathlon ist es ein Blumenfeld, da habe ich heute auch noch ein bisschen was mitgebracht, eventuell. Da haben wir auch Athleten, die wahrscheinlich mit vielerlei Reize, muss man einfach sagen, auch extrem gut werden. Nicht zuletzt vielleicht auch durch die Genetik bedingt, siehe Van der Poel, Vater, Großvater, das mögliche, vielleicht zukünftige Kind von Kopecky, ich weiß es nicht, was an Supertalent da als nächstes rauskommt, aber da sind sicherlich einige Athleten geben, die, wie auch Remco, halt einfach qua des Talents, physiologischen Talents einfach sehr extrem anpassen werden an Ausdauerreiz.
Okay, wie schlagen wir jetzt die Brücke zu den Leuten, die Gravel gefahren sind?
Hau einfach raus.
Wir gehen in den Gravel-Sport.
Top.
Top. Das war ja smooth. Also, entgegen der Oberfläche im Gravel. Die sind in Girona das erste wichtige Rennen der Saison gefahren. Das ist immer ganz, ganz gut.
Opening Weekend.
Opening Weekend im Gravel Santaval. Zwei Etappen in Girona. Alles war da. Man hat das Gefühl, es sind mittlerweile dann da wirklich von den Top-Athleten im Gravel-Bereich fast alle. Mhm. Fast alle dort. Das Niveau steigt mal wieder von Jahr zu Jahr. Es sind wieder ein paar neue ehemalige World Tour-Fahrer im Peloton jetzt. Unter anderem Romain Bardet, der jetzt mit dabei ist, mit dem wir vorher auch relativ viel gemacht haben, weil er ein Ministry-Athlet ist. Es war interessant zu sehen, wie gut der zurechtkommt auf nicht so schwerem Terrain. Der Mann kann scheinbar echt Rad fahren. Und
Surprise, ein paar Jahre Profi da sein.
Aber, ja, aber finde ich total surprising. Yeah. Das ist ein Bergfahrer.
Ja. Yeah.
Und wenn du mir jetzt gesagt hast, wenn es ein Klassikerfahrer oder sowas gewesen wäre oder ein Sprinter oder sowas, dann weißt du Radhandling meistens gut.
Ja.
Aber der kann, ich sag mal, für einen Bergfahrer sehr, sehr gut Radfahren.
Ja.
Das möchte ich jetzt auch nicht jeden Bergfahrer hier bashen. Die können auch alle Fahrrad fahren, aber
ja, hätte man das vorher uns gefragt, ob wir zutrauen, ein Romain Bardet, ob der halt gerade im Offroad auch richtig stark Fahrrad fährt, hätte keiner von uns wahrscheinlich direkt Ja gesagt.
Ich hätte gesagt, der wird sich schwerer tun als gedacht, aber letztes Jahr konnte man schon sehen, dass er sehr, sehr viel Potenzial hat und der ist halt auch im Flachen da gut gefahren, der ist technisch gut gewesen. Dann Leute wie Mats Wirtz-Schmidt, der da absoluter Dominator ist aktuell. Dann aber auch die deutschen Mountainbiker, Leon Kaiser und Tim Wollenberg. Tim Wollenberg gewinnt die zweite Etappe in so einer Art Massensprint von 20 Fahrern. Da war die Etappe, ich nenne es mal ein bisschen zu leicht, die war wahrscheinlich immer noch sauschwer, relativ kurz mit 38 Kilometern oder sowas. Die erste Etappe, absolutes Matschfest, war schon auch krass. Aber das Niveau, was da mittlerweile an den Tag gelegt wird, und ich finde es sehr interessant, ist halt krass. Und die Trainingsmethodiken auch, das ist halt super spannend, weil die machen halt all das, was die World Tour auch macht, weil die Leute aus der World Tour kommen. sind jetzt aber auf sich allein gestellt und haben dann durch die absolute Freiheit auch jeden Scheiß zu machen.
Ja.
Also plus, das kommt auch noch dazu, mittlerweile verfügen sie auch im Gravel über die finanziellen Ressourcen zu sagen,
ja.
Höhenzelt, Heat Training, you name it, alles.
Ja.
Und die machen das mal geguided in die richtige Richtung und ich glaube, bei einigen ist es auch völlig random.
Ja, das ist richtig.
Also
jetzt machen wir noch Hitze mit hoher Luftfeuchtigkeit in dem Höhenzelt.
Genau sowas. Und das ist aber schon echt extrem und
ja.
Grundsätzlich die Leistungsfähigkeit dort ist auch schon sehr, sehr krass.
Absolut. Also du mischt einfach, und das finde ich irgendwie cool, du mischt einen Haufen von richtig guten, teilweise Mountainbikern,
ja.
Ex-Profis, Nachwuchsfahrern, die dann gerade über diese physiologische Anforderung auf einmal komplett rausstechen, so die sonst eigentlich nicht auf dem Schirm hattest, aber auf einmal sind die bei so etwas richtig gut, weil es darum geht, auf einmal 4 Stunden dauerhaft treten zu können und nicht einfach nur renntaktisch in entscheidenden Momenten 5 Minuten schnell fahren zu können. Und ich bin auch der Meinung, dass ich gespannt bin, wie die nächsten Jahre sich das Ganze entwickeln wird. Wie du schon sagtest, du hast halt auch eine finanzielle Power dahinter. Athleten können ihr eigenes Ding halt machen. Du hast eine gewisse Freiheit dahinter. Und wir haben es ja in Form von Rosa Klöser gesehen, die letzten Jahre. Auch da, wir haben ja eine umfangreiche Episode mit ihr schon mal aufgenommen, wo sie über ihren Werdegang erzählt hat. Und unser Coaching, was wir seit 2,5 Jahren mit ihr schon, vor 3 Jahren schon machen, das ist eine Athletin, die sich über den Gravelsport in den Profi-Radsport reingearbeitet hat und mit ihren Freiheiten, die sie halt machen konnte. Aus einem Amateur-Team heraus gesagt, ich fahre diese Gravel-Rennen, sehr, sehr gut darin geworden. Wir haben sehr viel in gewissen Bereichen trainiert und dann sticht sie halt so stark daraus, als Einzelathletin mit eigenen Sponsoren, dass sie in der Lage ist, irgendwann in ein Profiteam sich rein zu qualifizieren.
Ja.
Das ist halt ein super spannender Werdegang und ich glaube, da mischst du halt so viele miteinander und am Ende muss man sagen, filtert man auch einfach leistungsstarke Athleten raus. Da ist niemand, das ist wie so ein Klassikerrennen.
Ja.
Du kannst durch Pech hinten sein, aber niemand ist aus Glück da vorne.
Ja.
Niemand ist zufällig da vorne.
Nee, also da schon gar nicht mehr. Frauen, Rosa wird Zweiter auf der ersten Etappe, stürzt und hat sich da so eine miese Infektion im Ellbogen gewonnen.
Das Ding war riesig.
Ja, gewonnen hat beide Etappen Sophia Gomez-Villafane vom Specialized Offroad Team. Relativ dominant. Muss man sagen, am ersten Tag Rosa ein bisschen Pech gehabt. Auch da beides mal gutes Racing und man kann es mittlerweile als Livestream sehen. Also es wurden beide Etappen auf YouTube gestreamt. Könnt ihr euch nochmal reinziehen. Ist auch gar nicht so schlecht gemacht, die Übertragung.
Ja.
Und da fährt jetzt auch lustigerweise immer so ein Dude auf einem E-Mountainbike mit so einer
E-Mountainbike?
Auf einem E-Mountainbike mit so einer Kamera dran.
Letztes Mal war es Cross-Motorrad.
Nee, ich glaube, es ist ein E-Mountainbike. Rosa meinte, der Typ hat auch ziemlich geschnauft irgendwann mal zwischendurch. Und ich habe mich auch da gefragt, da wird es bestimmt so Situationen geben, wo der voll im Weg steht
und
andersrum, wo dann, also wo es einfach, wo die sich ins Gehege kommen.
Ja, die gehört halt, also muss man, glaube ich, mit akzeptieren.
Ich glaube, das musst du auch, genau, wenn du dieses Footage haben möchtest, dann musst du es irgendwie akzeptieren.
Aber sollte man auch nicht zu viel diskutieren, finde ich. Also klar, sollte, wenn es fahrlässig ist, ist es schwierig, muss man darüber sprechen, aber das bringt einfach auch mehr Strahlkraft in den Sport und ist einfach für alle gut.
Ja.
Weil ich kann ja sagen, ich war ja bei Traka im Livestream quasi hinter der Frauen mit dabei und da war es ein Cross-Motorrad, was die ganze Zeit mitgefahren ist. Und der war voll entspannt, aber der hat die ganze Zeit hier so ein kleiner.
Der hat dich die ganze geschoben, ne?
Genau. Er hatte kurz mal gequatscht, so, er meinte so, passt alles, so, ja, harter Tag. Aber der hat die ganze Zeit so eine GoPro auf dem Kopf, wie so ein Teletubby, so eine kleine Antenne.
Genau.
Mit so einem Live-Mast. Und dann cruisen die dahinter, ja. Finde ich gut.
Ja. So viel zum Gravel. Das ist das erste Rennen der Saison gewesen. Das zweite große europäische Highlight in der Gravel Earth Series ist dann. Das ist auch geil. Auf YouTube übersetzt manchmal YouTube automatisch den Titel.
Ja.
Dann war das angezeigt als die Kies Erde Serie. Kies Erde Serie 2026. Also die Kies Erde Serie 2026 hat dann nochmal einen weiteren wichtigen Punkt mit dem Tracker im Mai. Dazwischen kommen ein paar UCI Qualifier noch, aber diese Saison
kommt dann das nächste Rennen in Italien, die Hügels?
Die Hügels, ja. Könnte auch sein. Das ist aber dann, glaube ich, ein UCI Qualifier?
Nee, das ist Gravel Earth Series.
Okay.
Die Hügels ist Gravel.
Naja, auf jeden Fall, weiter geht's noch, was ansteht, bevor wir uns mit dem Hauptthema widmen. Ötztaler.
Ja.
Warum Ötztaler jetzt wichtig, Lukas? Was passiert?
Die große Lotterie, der große Feuerkelch wurde mal rausgeholt und mal guckt die ersten Namen, die schon rausgeflattert sind. Und ich kann dir sagen, es war ein sehr, sehr harte ein bis zwei Tage bei uns im Athletenkaderkreis von vielen Athleten, die sich halt beworben haben, sich geworden sind. Man hat noch jetzt eine Chance, in einer zweiten Losung gezogen zu werden oder wenn man möchte und die finanziellen Ressourcen aufbringen kann, auch mit dem Hotelstartplatz, den man sich da so erkaufen kann. Aber das war ein Juhu und ein Ohe zugleich. Und die ersten Leute, die ihre Antworten bekommen haben, ob sie nun mit dabei sind beim Ötztaler oder eben nicht. Und das, wollte ich nochmal kurz auch noch ansprechen. Wir können da Abhilfe leisten, wenn du jetzt unsicher bist, weil du jetzt dazu hörst und denkst, oh, was zur Hölle, ich habe mich da angemeldet, jetzt habe ich Ja gesagt bekommen, was machen wir jetzt? Wir begleiten unsere Athleten gemeinsam auf den Weg zu ihrem Ötztaler mit unserer Trainingsplanung, mit dem individuellen Coaching und werden auch vor Ort sein. Also das werden wir als einer unserer Highlight-Events wieder des Jahres definieren und bilden so eine kleine Ötztaler Taskforce, würde ich sagen.
Ja, sehr cool. Und zusätzlich dazu gibt es auch die statischen Pläne für alle Leute, die mal reinstarten wollen ins Coaching bei uns auf Training Peaks. Da müsstet ihr dann einfach nur mal in die Shownotes reinschauen, da verlinken wir nochmal alles.
Mit kleiner Serviceleistung, mit dem Start am 16. März. Da geht's los.
Tipptopp. Gut, dann Frage. Was hast du da gemacht? Ich habe das Video noch nicht geschaut. Und wie ist das gelaufen? Und warum warst du krank?
Sehr gut.
Oder vielleicht vorweg, warum hast du es überhaupt gemacht?
Ja, warum ich es gemacht habe? Also, was habe ich gemacht? Ich habe eine Hit-Woche gemacht. Eine Hit-Woche nach der, nicht ganz nachgebaut, der Originalstudie von Rondestad, aber der Struktur schon ähnlich. Und zwar 2012 begannen die Norweger sich auszudenken, wie könnte Hit noch schlimmer werden? Lösung, wir hauen einfach ganz viel Hit hintereinander rein und wir hatten mal in einer ganz langen Vergangenheit hier im Podcast schon ein paar Folgen her über die Blockperiodisierung gesprochen und da geht es genau darum, also einen Reiz gebündelt im Training zu absolvieren, deinem Körper aufzuzwingen, um ganz klare Struktur zu geben, in welche Richtung jetzt die nächste Signaltransduktion stattfinden soll. Ja. Also, dass man so ein bisschen diskutiert, naja, ab einem gewissen Leistungslevel kann es halt sein, dass wenn du zum Beispiel eine Hit-Einheit machst und dann machst du einmal, keine Ahnung, ich finde manchmal ein bisschen witzig, wenn so Swift dir vorschlägt, ey, möchtest du halt dieses V2-Max-Training machen? Da steht da 2x, 4x, 30, 30. Also, was zur Hölle? Ich glaube, jeder Athlet von uns wird sich freuen, weil 2x, 4x, 30, 30 ist ein Warm-Up.
Das könnte ich dir jetzt fahren.
Ja klar, das ist ein Warm-Up. Und dann sage ich auch so, der Reiz reicht halt nicht aus.
Ja.
Und irgendwann ist es halt so, dass du gerade, wenn du 4 30, 30er fährst, dann hast du hier nochmal ein Sweet-Spot-Training, da nochmal Laktat-Kinetik-Training, dann hast du da nochmal am Sonntag dich mit der Crew ein bisschen leer gefahren. Ja, welchen Signalweg gibst du denn deinem Körper gerade mit auf den Weg? Also, was willst du denn sagen? AMPK, CAMK, möchtest du nochmal PPPA oder PGC1-Alpha triggern? Also ich schmeiße jetzt hier so ein Bullshit-Bingo dahin, aber am Ende geht es genau darum, gezielt eine Signalkaskade anzusprechen. Und wenn man sich halt dieses, ich sag mal, die Effekte von periodisierten Training anschaut und blockperiodisierten Training anschaut, gibt es da sehr gute Erkenntnisse. Und die dachten sich so, packen wir mal alles mit einer Hit-Woche voll.
Also man wollte das Ganze ein bisschen verschärfen.
Verschärfen ist
wie
gut.
Wie ist eine Hit-Woche aufgebaut?
Die Ursprungsstudie fing an mit 5 Einheiten in einer Woche an High-Intensity-Trainings-Sessions. In dem Fall war es dann halt qua der Vergleichbarkeit, dass man jetzt nicht zu viele andere Variablen mit reinbringt, entweder die Athleten sind 6x5-Minuten-Intervalle gefahren oder 5x6-Minuten-Intervalle. Das Ganze hat man dann verglichen in einer gewissen Dauer. Also das war jetzt eine Periodisierung. Die klassische Periodisierung gegenüber waren halt 2 Hit-Einheiten von diesen 6x5 oder 5x6. 4 Wochen lang, immer 2 Hit-Einheiten pro Woche. Und die andere Gruppe hat quasi die gleiche Anzahl Hit-Einheiten gemacht, nur gebündelt vor allem in der ersten Woche 5. Und die nächsten 3 Wochen waren dann eher Low-Intensity-Training mit einer Hit-Einheit. Ja. Das nimmst quasi die zweite Einheit pro Woche jetzt mal raus und packst sie in die erste Woche mit rein.
Ja.
So, also am Ende muss man sagen, gleiche Anzahl Hit-Intervalle. Und die Erkenntnisse sind halt voll spannend, weil dann haben die irgendwann gesagt, okay, das hat schon mal gut funktioniert. Dann 2014, 2 Jahre später, haben sie eine größere Gruppe gehabt und das Ganze 12 Wochen gemacht, also 3 Zyklen. Mhm. 3x4 Wochen. Immer eine Hit-Woche, 3 lockere Wochen, eine
Hit-Woche. Willst du das Ergebnis von der ersten, vom ersten Test schon verraten oder kommt das jetzt ganz am
Ende? Nee, ich hau jetzt einfach die 12 Wochen direkt raus, weil das war einfach, da siehst du einfach mehr. Bei der ersten war es, glaube ich, 2 Milliliter an der Forzen Max, irgendwie sowas. Ich habe es gerade nicht mehr aufgeschrieben, weil ich die 12 Wochen mir eher angeschaut hatte. Denn da sieht man, Blockperiodisierung Forzen Max Zuwachs 8,8% gegenüber der traditionellen Gruppe mit 3,7%. also beide haben sich erstmal entwickelt, aber signifikant mehr entwickelt haben sich halt die Hitwoche Blockpedisierungsgruppe. Und diese Athletengruppe, muss man sagen, ich glaube, die war, ich habe das schon mal irgendwann mal hier im Podcast so angerissen, das war eine heftige Athletengruppe. Ich glaube nämlich, das war Uno X, bevor sie Profis waren.
Ja.
Weil dieses, also die ich glaube, die Durchschnitts-VO2 Max war irgendwie hohe 60. Und da hast du schon so eine schweren...
Das ist meine VO2 Max bei der Studie.
Genau, wirklich, so mittlere 60. Und es gab einen Kollegen in dieser Studie, das kann man sich anschauen, es gibt nämlich diese Ergebnisse als Grafik und als Einzel-Single-Case-Grafik.
Das war dieser Punkt mit dem Linie und den Strichen oben, wie so ein TIE Fighter beim Star Wars.
Genau so. Und es gibt einen Kollegen, der rastet komplett aus bei der VO2 Max. Von mittlere 60 auf, ich glaube, mittlere 70. Mal eben locker um 10 Milliliter in der VO2 Max verbessert. In 12 Wochen ist so ein Pendant ungefähr von 50 bis, ja, sag mal, 50 bis 70 Watt an der Schwelle. Könnte es passieren.
Krass.
Ja.
So, aber dafür musst du auch ein bisschen was an Schmerzen aushalten. Ja. Wie hast du es jetzt aufgebaut?
Also, das war jetzt, ne, 6x5, 5x6, Ursprungsstudie. Jetzt haben wir das schon ein paar Mal in unseren Trainingseinheiten mit Athleten schon ausprobiert und auch mal andere Sachen getestet, weil es gibt ja auch schon die Erkenntnis von Rondestad, yo, 30-15er sind besser als 6x5, so, und andere sagen wiederum, Hit-Decrease-Intervalle, also diese Fast-Start-Dinger, sind nochmal ein bisschen geiler als EBs und so weiter. Wir haben vor 2 Wochen im Trainerteam intensiv darüber diskutiert und sind der Meinung, es haben, ich sag mal, verschiedene Periodisierungen innerhalb einer Woche, sei ihre Vor- und Nachteile. Und ich glaube, ich würde gar nicht mich so stark auf eins zu stark konzentrieren. Was ich sagen würde, ist, Ziel sollte immer sein, 25 bis 30 Minuten Hitvolumen. Also 4x8 sind 32, 3x10x40, 20 sind auch 30. Und schau eher von den IEs, also von den Kurzintervallen, dass du eher ein 2-1-Ratio machst, also 30, 15 oder 40, 20, aber nicht 30, 30. Das ist nur eine Notfalllösung. Wir haben 2 Trainer bei uns im Team, die sagen, sie orientieren sich an einer anderen Studie, die hat sehr viele IEs gemacht hat und es ist leichter durchsetzbar. Da ist so ein bisschen auch die Norweger Gruppe interessiert, also die geht so ein bisschen in die Richtung. Eine andere Studie hat gezeigt,
aber auch 2-1-Ratio dann.
Auch 2-1-Ratio. Ich
schmeiße mir ein nächstes 2-1-Ratio noch, was wir
Carbs schneiden. Genau. Okay. Da passt aber auch die Carbs zu den Einheiten. Also 2-1-Ratio IEs voll machen, also 5-mal die Woche. Ich bin der Meinung, ich mixe das ganz gerne. Bei manchen Athleten fange ich eher an mit EBs, also mit 4x8 zum Beispiel an Tag 1. Und Tag 2 ist ein 40-20er Training. Dann ein Entlastungstag. Dann mal ganz gerne noch einen einzelnen Tag so in der Woche. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Montag du beginnst, dann machst du Montag, Dienstag Hit, Mittwoch easy, Donnerstag Hit, vielleicht 4x8 oder ein 6x5 oder sowas. Dann machst du Freitag wieder Entlastung und Samstag, Sonntag wieder Hit. Und ich habe es halt so kombiniert, jetzt kann ich mal zu meiner Struktur reingehen. Ich habe begonnen mit 40-20er. Am nächsten Tag bin ich 4x8 Minuten gefahren. Da muss ich sagen, die gefielen mir gar nicht gut.
Kann ich verstehen.
Ja, also normalerweise komme ich da ganz gut mit zurecht. An dem Tag
indoor
war
das Outdoor?
Alles Indoor.
Oh.
Ja, und es war so ein Tag, das war zum Abarbeiten. Das war einfach nur so zum Abhaken. Aber, und jetzt komme ich an diesen Punkt so, was ist eigentlich wichtig bei einer Hitwoche? Es geht um die Durchführbarkeit, jetzt in dem Fall aller 5 Hit-Sessions über diese eine Woche. Der Reiz soll sich durch dieses Volumen im Hit-Bereich akkumulieren.
Ja.
Das ist keine Woche für Heldentaten.
Nope. Das ist pures Überleben.
Das ist Surviving von Tag 1 bis zum letzten.
Die Helden von den ersten 2 Tagen
werden
die DNFler werden.
Genau. Und ich bin jetzt so ein typischer Pacer. Normalerweise gehe ich ja so rein in so eine Woche, ne?
Genau.
Und ich bin die erste eine losgefahren, 3x10x40x20. Ich habe mir dabei, glaube ich, hier die Kluge und Augenstein Madison EM angeschaut, so dabei. Das war ein ganz guter Rhythmus, weil 40-20 passte ganz gut zum Madison-Wechsel.
Ja.
Und ich fahre die Einheit 3 Sätze abgearbeitet und dachte mir so, boah, die letzte wurde schon echt ein bisschen hart. Ich hatte ursprünglich vorgenommen, mir 4 Sätze aufzuschreiben und nach dem letzten so, ach, weißt du was? Ich lasse das mal sein. Ich guck mal auf morgen.
Ja.
Und der Sonntag war schon so, ich habe auf Soll meine Intervalle geschafft. So, ich wollte mit 3,20 da durchkommen, zwischen 3,20 und 3,25. Das hat gut geklappt. Und es war aber auch wirklich, es war wirklich strich die Watt und man hat gemerkt, du kannst nicht mehr als das, aber du musst auch nicht weniger als das. Aber das konnte ich schon durcharbeiten. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, es gibt auch schon eine Studie, die sich die Durchführbarkeit der Intervalle angeschaut hat bei einer norwegischen oder schneewischen Langläuferin, bei Marit Bjørgen, ich glaube norwegisch ist sie, ne?
Ja, ja.
Weil sie sagen halt, wie viele Olympiamedaillen gesammelt hat und es kann nur Marit Bjørgen gewesen sein. Und da ging es um eine erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Hit-Einheit, gemessen an der Prozentausschöpfung deiner maximalen Herzfrequenz, also wie viel Zeit du in Zone verbracht hast. Und auch da sieht man, ja, wenn du den Reiz akkumulierst, wirst du halt müde.
Ja.
Und das ist okay so. Aber wenn du halt anfängst, zu stark die Intensität zu verlieren, also die Leistung nicht mehr treten zu können.
Watt ist gleich O2.
Danke. Watt ist gleich O2 oder halt VO2 und dann kriegst du es halt nicht mehr hochgetrieben. Das heißt, du solltest immer gucken, bereite alles vor und nach, dass bestmöglich die Intervallstruktur abgearbeitet werden kann.
Du könntest sogar, wenn du merkst, dass es hinten raus, nehme an, du fährst die Dinger jetzt alle Indoor.
Ja.
Du merkst, dass es hinten raus knapp wird.
Ja.
Kannst du dann sagen, dann fahre ich dir lieber noch irgendwie Outdoor.
Ja.
Um dann da einfach 10, 15 Watt mehr zu generieren.
Ja.
Weil das ist dann die Sauerstoffaufnahme, die du brauchst, als dass du die Indoor vielleicht auf Krampf irgendwie versuchst, Indoor zu Ende zu bringen. Hauptsache, ganz easy gesagt, du ballerst da
die
Watt durch.
Ja. Bring es nach Hause. Und so kommen wir auch so ein bisschen in diese Fragestellung, die ich auch direkt schon als Kommentar, als ersten und zweiten Kommentar unter dem Video gesehen habe. Darf ich auch aufstehen bei den Intervallen?
Ja, gute Frage.
Was glaubst du? Was würde ich sagen als Coach?
Ich würde sagen, ja.
Warum würde ich ja sagen?
Weil du die Watt produzierst.
Und wenn wir uns mal anschauen, auf welcher Ebene das Ganze funktionieren soll, dann ist es vor allem Herz-Kreislauf-System und einen metabolischen Reiz setzen, der sich über die Woche akkumuliert. Und ich sag mal so, wenn das dir hilft, dass du die Woche schaffst, dann steh auf, dann mach es. Ja? Also normalerweise würden wir sagen, ja, natürlich ist es geiler, wenn du prinzipiell Intervalle im Sitzen fahren kannst, weil irgendwann kommst du in die Situation, du fährst, keine Ahnung, Crit Race, so, und es steht 400 Watt auf dem Tacho. Und du stehst die ganze Zeit auf, weil du es nicht anders hinkriegst, so, weil du es halt nicht gut trainiert hast.
Ja.
Oder du hast den kleinen Gelenkswinkel in der Hüfte wie Remco und deswegen kriegst du Krämpfe.
Genau.
Zumindest ist es gut, wenn man sich, ich sag mal, muskulär auch daran gewöhnt, das so zu treten. Naja, aber wenn das dazu führt, dass du es nicht schaffen kannst, dann ist das nicht wichtiger, sitzen zu bleiben, wie die Durchführbarkeit der Intervalle. Und da würde ich halt sagen, du darfst den Joker ziehen und das habe ich halt auch gemacht, aber es ist ja ein grundsätzliches Thema, dass es eigentlich schöner wäre, wenn du sitzend hinkriegst, auch einfach zwecks des der Gesamtbelastungsverteilung. Aber hier geht es wirklich um rein metabolischen Reiz und mach es so, wie das halt funktioniert.
Okay.
Genau, was haben wir davon? Wir haben, wie schon gesagt, maximale Sauerstoffnahme signifikant erhöht. Wir haben eine Hämoglobinmasse, die signifikant erhöht hatte in diesen 12 Wochen bei der Blockperiodisierung. Traditionell dagegen nicht. Power bei 2 Millimol. Signifikant erhöht bei der Blockperiodisierung, auch signifikant erhöht bei traditionell, aber man muss sagen, Blockperiodisierung noch mal mehr als traditionell, also mehr Effekte. Und Mean Power Output bei einer Dauerleistung, beim Zeitfahren, hat sich auch signifikant Blockperiodisierung erhöht, auch traditionell, muss man dazu sagen, also kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen, liegt wahrscheinlich an ein, zwei Single-Case-Athleten, wo man sehen kann, dass sie auch mal deutlich rausstechen.
Ja.
Aber im Mittel bist du dann so, weil, jetzt mal so ein paar Zahlen, ich nehme mal hier so einen Single-Case-Kollegen raus, Mean Power Output beim 40-Minuten-Trial von 3,5 auf 4,2 Watt pro Kilo.
Nicht schlecht, guter Anstieg.
Kann man
also das ist so eine der Studien, wo am Ende über also Anstieg steht. Und das ist nicht irgendwie was, wo es unklar ist, sondern es ist relativ klar. Also erstmal, HIIT-Training ist eine gute Sache.
Ja.
Und wenn du es dann auch noch so periodisiert bekommst, dann ist es nochmal effektiver. Finde ich vielleicht psychologisch auch gar nicht so schlecht. Du hast eine Abwechslung drin.
Ja.
Du hast natürlich eine harte Woche, die kennst du.
Ja.
Und danach kommt dir, glaube ich, eine HIIT-Einheit pro Woche vor wie Urlaub.
Ja.
Und dann kommt wieder was anderes. Ja. Wogegen, wenn du immer das Gleiche, die gleichen zwei Einheiten durchbringen musst. Du
verlierst dich auch in diesem Wust irgendwann.
Ja,
und genau. Ich muss auch sagen, als Coach habe ich eine Erkenntnis, die anekdotisch ist, nicht evidenzbasiert, allerdings, die HIIT-Wochen funktionieren meistens recht erfolgreich mit Athleten. Und ich habe da eine Vermutung, Lennart. Das ist die erste Woche, wo auf einmal nach jeder Einheit ein Recovery-Shake genommen wird. Da wird bei jeder Einheit gescheit getrunken am Tag. Da wird sich vielleicht nochmal mit Slow Carb versorgt. Da wird sich gescheit verpflegt auf dem Rad. Da gibt es keinen Nonsens, keinen Blödsinn, keine Einheit, die war zu lang. Das ist eine Mottowoche.
Weil die Angst da ist.
Ne? Ja, irgendwie schon.
Also zumindest du musst jetzt auch seriös sein. Du musst jetzt alle Joker ziehen, die du hast.
Ja.
Und das ist gut.
Und
das muss man übertragen auf die anderen Bereiche.
Ja, genau. Nehmen wir es ein bisschen positiv, vielleicht eine gewisse Awareness für die Wichtigkeit dieser Woche oder diese Durchführbarkeit-Intervalle.
Code Brown. Genau. Wenn du das im Trainingsplan liest.
Ja, genau. Und dann denkst du so, ja, du bereitest dich mal lieber besser vor dafür. Und so habe ich, ganz ehrlich, genau so habe ich auch agiert. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu meiner Entwicklung. Meine Struktur der Trainingseinheit war so, ich habe gerade schon gesagt, ne, ich habe 40-20 begonnen, EBs, Montags Ruhetag. Jetzt wollte ich dienstags allerdings das Swift-Rennen fahren. dachte mir so, ja gut, aber Swift-Rennen weiß ich auch. So das geilste Forza Max-Training ist es nicht. Mhm. Wir hatten unsere Mercury Island-Runde, wovon ausgehen kann, 4x4 Minuten, eigentlich ganz geil. Bisschen weniger als 4 Minuten, muss man sagen. Es war am Ende 2 Minuten 30 bis 3 Minuten. Also habe ich noch ein paar 30-30er vorher gemacht. Ich bin noch zweimal 10 30-30 vorher gefahren, dann das Swift-Rennen.
Ja.
Ja, war vielleicht das effektivste, perfekteste Training. Und im Vergleich, im Video sieht man es auch, ich hatte mehr Zeit in Zone in den anderen Trainingstagen, aber ich wollte es ganz gerne mitnehmen.
Und, aber du hast das, gut, dadurch, dass du die 30-30er, die bist du vorher gefahren. Ne?
Ja, genau.
Das heißt, du hast eigentlich einen ganz guten Priming-Effekt schon mal gehabt. Das heißt, wenn es losging, dann ist die Response der VO2 auch gut gewesen.
Und an dem Renntag, ich sag dir, einer der besten Beine gehabt.
Ja.
So, und dann noch Finale. Du warst dabei. Wir haben live quasi kommuniziert. Ich hatte ein DS auf dem Ohr.
Stimmt, ja. Ich erinnere mich.
Da hast du mich durchgeguidet ein bisschen. Wie das Rennen ausgegangen ist, das verrate ich jetzt nicht, weil es war spannend.
Ja.
Und da habe ich nochmal, ich sag mal, das, was diese Art von Spielerei in einer Hitwoche, die man sich erlauben kann, hätte auch kippen können, bin ich ehrlich. Hätte kippen können, dass man sich damit halt wegschießt. Am nächsten Tag habe ich echt ganz gut die 40-20er abarbeiten können. Und habe dann zum Wochenende einmal noch, nachdem ich 2 Tage Entlastung haben musste, also einmal war ich nur laufen, weil zeitlich nicht passte, nochmal 6x5 Minuten hier Decrease-Intervalle eingebaut.
Ja.
Die waren interessant.
Aha.
Die ersten, das sind 6 Intervalle, wir haben eine Einheit gebaut, die heißt nicht 6, sondern 2x3x5.
Ja.
Da ist eine Mittagspause zwischen, eine kleine.
Oh, das klingt schon so kompliziert, aber wenn du es dann einmal siehst, dann checkst du es auch.
Es geht einfach darum, dass eine Satzpause nach dem ersten Dreier-Set ein bisschen länger ist.
Ja.
Die kannst du ein bisschen optional ziehen, wenn es irgendwie gerade nicht so gut geht. Und ich sag dir, die habe ich gebraucht, weil 3 ging so, weiß ich jetzt nicht. Dann war 3 Minuten die Satzpause verlängert, dann war eine 8 Minuten Satzpause. Danach die letzten 3 wirklich fantastisch.
Laktat in der Pause runter, VO2 war sowieso oben, Laktattransporter waren dann auch schon alle mal wach, weil die wussten, jetzt ist richtig Alarm. Und
das konntest du auch genauso zum Beispiel an der Ventilation feststellen. Ich fahre gerade ein paar Experimente mit einem Timewear-Sensor, ich probiere ein bisschen was aus. Also der Atemgurt, von dem Wismar auch gerade nutzt. Und du konntest halt sehen, die Ventilation ging danach sogar pro Watt war die besser. Also sie ging quasi runter, obwohl ich mehr Watt getreten habe. Und am Ende konnte ich nochmal so richtig den Turbo, wenn ich wollte, aufdrehen. Und das war halt im Mittelsatz nicht mehr möglich. Und damit kam ich richtig gut durch die Woche. So, was noch parallel stattfand?
Karneval.
Nee, meine Freundin war die ganze Zeit krank.
Ah, gut. Ja, okay.
So latent. Und ich dachte mir so, oh, warte mal, eigentlich ist das alles nicht so geil. Ich versuche mal, irgendwelche Indizien meines Körpers zu finden, ob ich irgendwann das Ding hier abbrechen muss. Das ist
schon super mutig.
Genau.
Die Hitwoche, du machst das Fenster immer weiter auf.
Genau das.
Open Window und dann hast du noch jemanden, der krank ist. Also okay, so,
ja, eigentlich,
das konnte ja nur schief gehen.
Naja, warte mal ab. Eigentlich würde ich sagen, bei jedem Athleten, der mir jetzt schreiben würde, ey, folgendes Szenario, würde ich sagen,
Zieh aus.
Ich muss zugeben, ich habe in Einvernehmen die ersten 2 Nächte auf dem Sofa gepennt.
Ja.
Weil ich wusste, ey, ich bin komplett hier oben. Und ich kam fantastisch dadurch, mir ging es richtig gut. Ich hatte gar kein Problem. Ich habe auch kein körperliches Indiz gemerkt, dass irgendwas in Richtung kippt. So, meine Freundin wird wieder gesund. Jetzt habe ich aber mutmaßlich, so im Nachhinein, retrospektiv, so ein paar Viren-Intus. Ich habe noch genug Antikörper, die dagegen ankommen. Meine Firewall steht noch.
Ja,
aber ein paar sind da. Warum? Weil ich meine Hit-Intervalle mich nie abgeschossen habe. Ich bin nie 10 von 10 gegangen. Ich bin 9 von 10 gegangen.
Ja.
Wir switchen einmal weiter. Dann war der letzte Tag Sonntag, so, Hit-Decrease, Montag, Ruhetag, Dienstag, Swift-Race. Und ich wollte meine Hit-Woche um einen Renntag erweitern. So, es geht hoch den Epicom Reverse. Ich starte Kategorie B und merke, ich habe die goldenen Beine. Ich habe die besten Beine, Lennart, seit einem Dreivierteljahr.
Das muss man natürlich nutzen. Und ich sag dir, warum du die besten Beine hast, weil du am Tag vom Krankwerden warst. Es ist doch diese Korrelation wieder. Es ist
die ewige Regel und sie gilt wieder. Und es war das perfekte Beispiel. Und ich habe während des Rennens noch kurz drüber nachgedacht und habe gesagt, ach du Scheiße, ich habe gute Beine.
Ja.
Und genau das war es. Die letzten 12 Minuten bin ich, glaube ich, 345 Watt da hochgescheppert, den Anstieg. Ich habe das Ding gewonnen in der B. Ich bin Werte hinten rausgefahren, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. War richtig geil.
Ja.
Und ich werde in der Nacht, bin ich wach geworden, dachte mir erst, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung, weil das so hart
ist krass, ne?
Reinkickt. Und ich hatte jetzt nur an deinen Dönervorfall gedacht.
Als du, das ist so hart. Ne? Also ich habe es wirklich jetzt schon x-mal gehabt, wo ich dann vor allem auch High-Intensity-Effort hatte. Das erste Mal, dass ich Covid hatte.
Ja.
Maurice Ballerstedt kommt von der Saudi-Tour aus so einem Flieger wieder, voller Covid-kranker World-Tour-Fahrer.
Ja. Perfekt.
Kommt an, ist einen Tag da, ich fahre Swift-Rennen, denke mir so, boah, habe ich Form. Er kommt ins Zimmer rein und sagt so, ey, mein Covid-Test ist positiv. Ich dachte so, oh toll. Einen Tag später hatte ich es auch.
Ja.
Aber da die Korrelation. Plus dann auch noch, was wie ein Jahr später, wo ich auch mal, glaube ich, 5 mal 6 Minuten gefahren bin, und dachte, könnte echt was gehen dieses Jahr.
Es ist wirklich, es ist sehr häufig. Leute, wenn ihr richtig geile Beine an einem Tag habt, passt auf euch auf.
Steigt sofort vom Fahrrad.
Wirklich sofort. Gute Beine runterspringen. Es ist die ewig gleiche Regel. Also in der Nacht habe ich schon gedacht, lecco mio, mich scheppert es hier komplett weg. Ja. Ich habe, und das ist, was ich meinte, am nächsten Tag, hatte ich dann so eine Krankheit, dass mir wirklich schwindelig wurde, nur beim Stehen. Ja. Das war dann noch mein Geburtstag, das war perfekt. Das hat also gerade richtig gegönnt an dem Tag. Und dann habe ich aber den ganzen Tag einfach nichts, ich konnte einfach nur liegen. Mir geht es richtig dreckig. Dafür war nur, muss man sagen, 1 oder 2 Tage, danach war wieder alles weg.
Ja, so ist eigentlich gut.
Das ist echt gut. Die kam voll raus, die war auch wieder voll weg jetzt.
Finde ich eigentlich die beste Variante. Ja, besser als dieses Hin- und Her-Dümpeln.
Bin auch happy mit.
Ja, schön. Aber dann hast du ja eigentlich alles richtig gemacht. Hast nur ein klein bisschen Pech gehabt.
Ja, was heißt Pech gehabt? Nein, ich habe einfach, man muss sagen, ich fand es interessant, weil ich habe anscheinend über das 9 von 10 pro Hit-Tag, also gefühlt 9 von 10 auf der Belastungsskala, kam ich gut durch. Es ist nicht abgeschossen, nicht all out. Gehe ich 10 von 10, also wirklich all out,
ja,
ist es einfach anfällig. Und ich weiß nicht, ob du das noch weißt, letztes Jahr hatte ich doch mal versucht, du hast mir doch gesagt, jeden Tag ein Swift-Rennen,
ja,
in so einer Challenge. Wirklich an Tag 2 habe ich schon gemerkt, irgendwas ist falsch, an Tag 3 hat es mich weggescheppert.
Ja.
3 Swift-Rennen aufeinanderfolgend, ich bin raus.
Ich merke das auch, wenn ich irgendwie eine gewisse Art und Weise tief gehe,
ja,
je nachdem wie der Trainingszustand ist, und der ist bei mir jetzt relativ mau,
ja,
reichen auch schon relativ wenig Einheiten hintereinander dafür, dass es irgendwie wieder kippt.
Ja.
Deswegen muss ich echt langsam rantasten. Und ich habe mir schon gedacht, ich muss diesen Sommer echt nutzen, um wieder eine Basis zu legen, um überhaupt im Winter, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber überhaupt im Winter zu trainieren ja, zu können. Weil wenn ich im Winter halt dann einen gewissen Reiz setze, habe ich das Gefühl, dann bin ich super anfällig.
Das heißt, du planst jetzt für diesen Sommer 26, die
Vorbereitung
für Sommer 27,
ja, aber genau,
für Sommer 27, damit du im Winter trainieren kannst.
Der Gedanke kam mir einfach, als ich dachte so, kränkel ich wieder ein bisschen?
Der beste Lennart ist frühestens in 1,5 Jahren möglich.
Genau.
Der
wird trotzdem auch nicht gut.
Aber weiß ich nicht. Aber was du ausprobieren solltest, ist zum Beispiel die Hit-Woche, denn die, nochmal zu den Ergebnissen, und jetzt ist immer die Frage so, ich habe es auch schon mal irgendwo gelesen von manchen von unserer Community, ja nett, aber was habe ich denn davon? Also was passiert denn dann?
Ja.
Und deswegen sage ich gerade, zentrale Anpassung vor allem Herz-Kreislauf-System, du kannst massiv dein Schlagvolumen erhöhen. Warum? Weil du halt einfach einen sehr großen Stress und einen sehr großen Reiz auf deine Herzleistung halt setzt. Deswegen Intensität. Das geht halt einfach nicht mit. Wir haben ein paar Mechanismen, die funktionieren gut mit Lit-Training. Und manche, die funktionieren gut mit High-Intensity-Training.
Ja.
Und das da, Schlagvolumen, funktioniert mit HIT-Training. Also alles, was quasi Blut nachschiebt.
Ja.
Erhöhtes Schlagvolumen, einer der größten Trigger nachher nach der HIT-Woche. Und wenn du da nachschieben kannst und hast halt Sauerstoff oder die Hämoglobin ausreichend mit Sauerstoff gesättigt, ja, dann Prost Mahlzeit, dann geht's
Abfahrt.
Ab. Dann Abfahrt. Also erhöhte Schlagvolumen, dadurch auch erhöhte VO2 Max. Hit-Woche steigert halt mehr VO2 Max als die traditionelles Training, konnte auch dann eine Gruppe Ma et al. 2023 feststellen. In der peripheren Anpassung, also muskulär, haben wir teilweise verbesserte mitochondriale Enzyme, die man halt sehen kann. Man könnte aber auch diskutieren, dass man das auch mit einer Volumenwoche hinbekommt. Also beides ähnlich, Citrat-Synthase-Aktivität, und dann gibt es noch ein oxidatives Enzym. Kommt nicht so ein bisschen im nächsten Video übrigens drauf zu sprechen, weil ich mich beschäftigt habe mit Trainingslager und Volumentraining, also quasi das Gegenteil davon. Da kommen wir dann nächste Woche ein bisschen mehr dazu. Und dann gibt es noch so ein bisschen was, Unterschiede im Blutvolumen, Hämoglobinmasse, also eigentlich alle Themen, so die, ich sag mal, Bluttransport und Versorgung der Muskulatur betreffen. Und das kann das Ganze dann deutlich in der Leistungsfähigkeit verbessern. Letzter Punkt nochmal dazu. Ein Effekt auch nochmal, neuromuskuläre Effekte. Also wenn du viel Intensität im Hit-Bereich fährst, muss man sagen, jeden Tag sammelst du auch eine halbe Stunde Intensität einfach, auch in Watt getreten vom Muskel. Und das könnte auch erklären vielleicht, warum ich, natürlich neben meiner anbahnenden Erkrankung, warum ich am Swift-Rennen auf einmal schon das Gefühl hatte, ich habe mich wie massiv verbessert, weil das kommt ja nicht in 4 Tagen oder in 3 Tagen, diese Anpassung. Aber irgendwas hast du auch in der Ansteuerung wahrscheinlich anders gemacht.
Ja.
Sodass du halt dann schon akute Effekte verspürst.
Ja. Und du bist einfach andere Schmerzen gewohnt.
Ja, genau. Ich bin gewohnt, dass es schon wehtut.
Sie sind abgehärtet.
Ja, irgendwie schon. Ja. Ich habe zum ersten Mal, also so ein ähnliches.
Laktattransporter?
Ja, auch das, genau.
Weil die Bros wissen ja dann schon wirklich Bescheid.
Ja, ihr kennt das Gefühl, wenn ihr so welche Volumenwoche im Trainingslager macht, dann machst du eine Entlastungswoche, hast du 3 Wochen keinen Hit mehr gemacht, da ist die VO2 Max nicht weg, aber fahr mal dann ein 40-20, ey, du hast so ein Blockbein. Vor allem das Schlimme ist ja,
was macht er da?
Das schlimmste Gefühl ist, wenn du siehst, dass die Wattzahlen da sind, aber es tut noch nicht weh.
Ja.
Kennst du das? Dann weißt du nachher, boah, das kickt gleich richtig hart rein.
Ja, oder du hast einen guten Tag.
Ja, dann bist du krank.
Alles scheiße.
Alles scheiße. Und dann kriegen wir vielleicht so eine Blumenfeld-VO2 Max.
Ah, das wolltest du ja auch noch besprechen. Diese magische über 100, aber die, ja, kannst du ja jetzt entzaubern.
Was hast du denn gehört?
Ich habe nur da irgendwas gehört von über 100er VO2 Max gemessen.
Gemessen.
Hättest du ja dein Kennzeichen ändern müssen mit der jemals höchstgemessenen VO2 Max. Ja,
hast du recht.
Also, musst du es ändern?
Ich würde sagen, nein. Also ich würde eher sagen, nein, und ich ändere es auch gerne. Also was zur Hölle denken Leute sich? Mein Autokennzeichen hat hinten die Zahl 975. Einfach aus dem Grund, weil ich mir dachte, das ist die höchste jemals gemessene VO2 Max. Also,
passt zu dir.
Nerdiger geht's eigentlich
nerdiger kaum. Geht's nicht.
Da habe ich gefragt, was willst du für eine Zahl? Ich so, ja, 975.
975 am Lamborghini Gallardo, den Lukas
Oscar Svensson, 97,5 gemessene, evidenzbasierte oder zumindest Studienlage bestätigte VO2 Max, so könnte man sagen. Und bei Blumenfeld kann man es, naja, nicht ganz sagen. Auf der einen Seite, also die messen mit einer Mischkammer, zumindest sieht man es mit dem Schlauch. So, das ist schon mal irgendwie nicht verkehrt, das ist schon mal ein guter Weg. Gleichzeitig haben sie aber ein paar Messwerte schon mit Breath by Breath gemacht und da könnte man diskutieren, so, ob dieser Wert sogar vielleicht einmal Einzelwert ist, ob der Schlauch quasi nur davor war und das nur so ein Einzelatemwert ist. Gleichzeitig die große Diskussion auf diesem Instagram-Reel, was sie ja veröffentlicht haben oder Video, wo es dann zu sehen ist, siehst du noch gleichzeitig 0,93er RQ, also 0,93.
Also unterhalb der Schwelle.
Und genau, er ist unterhalb der Schwelle, wenn er VO2 Max 100 hat. Ja, genau.
Hä?
Ja. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu diesem Punkt. Das ist ein bisschen Spekulation, aber es gibt manche, ich zitiere nur das, was auf, wie sagt man so schön, X vormals Twitter?
Ja, X vormals Twitter, ja.
Was da so gezitiert wird und dass halt manche auch sagen, okay, die norwegischen Geräte neigen auch häufiger dazu, mal das Ganze ein bisschen zu overraten, so ein bisschen zu, die VO2 zu überestimaten, wie sie schreiben. Und das erklärt auch manchmal, weshalb dann auch so, ich sag mal, nicht so geile Effizienzwerte bei den Athleten rauskommen. Also du würdest ja dann die Sauerstoffaufnahme zur Leistung dir anschauen. Und wenn diese Effizienz nicht gut ist, dann bist du entweder richtig verschwenderisch.
Und da kann ich mal einhaken, der Mann ist doch Triathlet. Die doch eigentlich eine
mutmaßlich,
tendenziell, ist mutmaßlich Triathlet oder mutmaßlich eine gute Effizienz haben.
Das Letzteres.
Ja.
Aber jetzt überleg mal, der hätte wirklich eine 101er VO2 Max. Das wäre in jedem Fall bei seinen 77 Kilo, halt dich an deinem Stuhl fest, 7,7, also eigentlich 7,8 Liter, 7,797 Liter pro Minute. Das ist sowas von pferdemäßig.
Ein Jutta Motor.
Ja, das ist wirklich, das haben normalerweise, sowas haben wirklich, erstmal Ausnahme Menschen sowieso und dann eher Ruderer so, die 105 Kilo wiegen, er wiegt 77, deswegen kommst du auf eine 101 dann. Und wenn du so einen Wert mitbringst, ne? Projekt Tour de France gewinnt 2028.
Gerade drauf, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder.
Sind wieder auf Kurs.
Weil dann wollte ich gerade sagen, dann hast du aber auch eigentlich eine Schwelle von 500 plus. Mhm. Also jetzt mal ernsthaft. Und das hat der eigentlich auch nicht. Und da ist so ein bisschen Diskussion, okay, also, ne, entweder ist halt massiv verschwenderisch damit, so dann kann er mit den 100er, wenn sie dreistelligen VO2 Max ja auch nicht viel anfangen.
Ja.
Oder es ist halt einfach ein bisschen übergemessen und ich habe auch schon mal gehört in Bekanntenkreis, ja, das ist auch schon mal bei norwegischen Geräten hin und wieder der Fall. Die kalibrieren halt auch gut und das ist so, aber manchmal hast du irgendwie Geräte, die teilweise etwas drüber messen. Aber eine 0,93er RQ zu einer 7,8 Liter VO2 Max wirkt so ein bisschen wie, wir haben die VO2 etwas überschätzt.
Ja. Ist diese Geschichte wahr oder ist sie frei erfunden, wie man bei X-Factor sagen würde? Genau.
Ich finde es eine spannende Folge. Ja. Aber keine Ahnung. Interessanterweise an dem gleichen Tag, ich weiß nicht, ob es derselbe Test war, aber das war ja auf dem Laufband, dass wir das gemessen haben. Der ist noch auf dem Rad was gefahren, der ist am Programm gefahren. Man sieht im Hintergrund noch so ein bisschen die Intervalle und dann fährt er irgendwie so eine Vorbelastung mit 340 Watt entspannt und danach zweimal Ramp-Up. Und wenn das der gleiche Tag war, dann weiß ich nicht genau, was die da gemacht haben alles für einen Test. Aber ja. Also ich traue ihm zu, eine hohe 7,5er oder 7, irgendwas VO2 Max zu haben. Und vielleicht kommt er auch, ist auch in einem 90er Bereich, mittleren 90er, das haben wir schon mal häufiger bei ihm gehört.
Ja.
Aber die 100, die, also ich, mein Kennzeichen ändere ich nicht, Leute. Nee. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, ihr müsst mein Kennzeichen jetzt ändern, aber Nee.
Gut, dann sind wir zum Ende nochmal richtig schön abgenerdet. Und ich würde sagen, that's it für die Woche. Dann hoffe ich, dass ihr inspiriert seid, eine Hitwoche zu fahren.
Oh, ja.
Wenn ihr sie geguided haben wollt, kommt gerne zu uns, sprecht uns an.
Ja.
Ansonsten haben wir, glaube ich, sogar auch noch statische Pläne dazu. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören für die Woche.
Ja,
und wir hören uns nächste Woche.
Machen wir so. Ich würde anbieten, Fragen zu beantworten im YouTube-Kommentar. Also schreib es einfach da alles rein, dann sammle ich das. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche, weil ich bin auf Mallorca. Ich bin dann im Videocall. Du auch?
Ich auch.
Freitag schon, ne?
Wir sehen uns.
Ja, geil!
Mach's gut.
Ciao. Ciao, ciao.